Ja, meine Aufnahme läuft schon die ganze Zeit hier, ne?
So, jetzt läuft wie eine Eins. Läuft.
Ihr seid ja immer noch nicht zusammen, leider.
Nein, das ist ganz
vermisst
okay.
Vermisst ihr euch? Oder?
Nein.
Nein. Nein,
hier spricht Blome vermisst Augstein. Also in Maßen. Aber ich meine...
Der Kollege Blome ist immer bei mir. Auch wenn er körperlich nicht anwesend ist, begleitet er mich immer zu. Ich denke an ihn. Der innere Dialog sozusagen, den ich mit dem Kollegen Blome habe, der stoppt nie.
Wissen Sie, was Macht ist? Habe ich mal in einem Buch von Dürrenmatt gelesen. Aha. Ich glaube Dürrenmatt.
Dürrenmacht.
Wenn der Fahrer des Konzernchefs nachts vom Konzernchef träumt, aber der Konzernchef nicht vom Fahrrad träumt.
Ja.
Das ist Macht.
Oh, deep.
Deep.
Das ist sehr alt.
Ist das nicht Dürrenmatt oder ist das Walser?
Um wir werden es rausfinden.
Ein bisschen Bildungshuberei zu machen.
Alle, die das hier gerade hören, können das ja einmal googeln jetzt, wer es war. Und dann starten wir rein.
Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Herzlich willkommen, lieber Kollege Augstein, zu unserem wunderbaren, spektakulären Podcast, den ich heute mit einer Frage eröffnen will und die meine ich ernst. Mhm. Also man hat ja beobachtet, wie Donald Trump von den anderen NATO-Staaten umgarnt wurde und man also wirklich angeschleimt wurde, dass es einem ja schon ganz seltsam werden konnte. Dann hieß es plötzlich auch, der NATO-Generalsekretär hätte ihn sogar Daddy genannt, so im Sinne von, ja, Daddy muss auch mal auf den Tisch hauen, damit die Kinder spuren und dann quasi sich selbst zum Kind gemacht in diesem Bild. Und ich frage mich, Donald Trump ist voll drauf eingestiegen, der findet die NATO jetzt klasse, der würde am liebsten Atombomben auf alles schicken, wenn es nur der NATO dienen würde. Es hat also funktioniert. Aber haben die den jetzt hofiert bis zur Selbstaufgabe oder haben sie ihn einfach manipuliert, weil er halt so ein Vollpfosten ist? Was meinen Sie?
Also der NATO-Generalsekretär, übrigens, ja, also auch Ihnen ein herzliches Willkommen, lieber Kollege Blome, zu unserem intergalaktischen Podcast. Der NATO-Generalsekretär Rutte hat nachher klargestellt, ich habe ihn nicht Daddy genannt. Soweit sind wir also schon, dass solche Meldungen rausgegangen sind, ganz offiziell, ich habe ihn nicht Daddy genannt. Es war nämlich so, also Rutte hat gesagt, in Europa höre ich manchmal, dass Länder sagen, hey Mark, ja, also Länder sagen in Europa zu ihm, hey Mark, werden die USA bei uns bleiben? Und ich sage, das klingt ein bisschen so, als würde ein kleines Kind seinen Papa fragen, hey, bleibst du noch bei der Familie? In diesem Sinne verwende ich also Daddy, nicht, dass ich Präsident Trump Daddy nennen würde. Wir haben das jetzt sozusagen also im Nachhinein geklärt.
Naja, wenn er es so benutzt hat, dann hat er ihn ja tatsächlich in die Rolle des Daddy, ja. Um nicht zu sagen, des Sugar Daddy.
Nein, Sugar Daddy nicht.
Transportiert.
Das haben Sie falsch verstanden. Es geht schon um eine Familie. Also was Mark Rutte im Kopf hat, ist, dass sozusagen Europa und Amerika sind quasi wie so verheiratet, wobei Europa offenbar die Frau ist und Amerika ist der Mann. Und es geht jetzt darum, verlässt der Mann die Frau? Und einzelne Leute fragen sozusagen, wenden sich hilfesuchend an Mutter Europa, fragen, geht Daddy, verlässt Daddy uns? Das ist das Bild, was Mark Rutte tatsächlich evoziert hat. Peinlicher wird es dann nicht mehr. Die Frage, es wäre schön, wenn es so wäre, wie Sie gesagt haben, dass in Wahrheit die Europäer Trump verarscht haben. Ich fürchte, nein. Ich glaube, dass
Ich habe aber ein Indiz dafür, dass Sie ihn verarscht haben, um Ihr garstiges Wort aufzunehmen. Es ging dann ja um die 5% vom Bruttosozialprodukt eines jeden Landes, also von der Wirtschaftskraft eines jeden Landes. Das führt dahin quasi als NATO-Ausgaben für Verteidigung und Ähnliches zu tätigen sein. Und 5% ist wirklich crazy. Die AfD-Kanzlerkandidatin Weidel hatte das mal im Wahlkampf genannt, ist dafür echt durch den Kakao gezogen worden. Also man hat sich darauf geeinigt jetzt bei dem Gipfel 3,5% tatsächlich für Militär mit einem sehr weit gefassten Begriff und dann nochmal 1,5% für Infrastrukturausgaben, die irgendwas damit zu tun haben könnten. Und daran merken Sie, dass Sie ihn veräppelt haben. Denn das hat er nicht begriffen. Er sagt jetzt, wow, toll, die Europäer zahlen 5%. Und wissen Sie, was die Spanier sich haben reinschreiben lassen?
Ja.
Dass sie selber bestimmen können, was Militärausgaben ist oder nicht. Also die definieren es frei. Und wissen Sie, was die Italiener sich haben reinschreiben lassen oder beziehungsweise reinschreiben werden?
Nein.
Das ist eine Brücke zwischen dem Festland und Sizilien. Ich glaube, die Brücke wird seit 2000 Jahren geplant. Die soll jetzt irgendwann kommen.
Ja, ist doch gut.
Und die gilt dann als Verteidigungsausgabe.
Ja, das ist doch fantastisch.
Also ich weiß jetzt nicht genau, an welcher Front diese
doch.
Brücke verläuft.
Und ich glaube,
aber die nach Osten ist es nicht.
Pass auf, und die Reinigung der Strände in Rimini, die wird jetzt auch von der NATO bezahlt. Das ist auch eine Verteidigungsausgabe. Und verschiedene große Paella-Verköstigungen.
So, sehen Sie, worauf ich hinaus will?
Ja, ich weiß nicht, worauf Sie hinaus will. Ja, Mann, ich kann doch auch nichts dafür. Das ist doch die Welt, Entschuldigung, da muss ich jetzt wirklich sagen, das ist, lieber Kollege Blume, das ist die Welt, die Sie wollen. Sie sind der Meinung, dass es wichtig ist, so viel Geld auszugeben. Sie sind der Meinung, wir brauchen unbedingt die Amerikaner für unsere Sicherheit. Sie sind der Meinung, die Russen bedrohen uns. Das ist dann die Welt, die Sie kriegen. Sie kriegen eine Welt des kompletten Wahnsinns, wo nichts mehr stimmt und nichts mehr zusammenpasst. Und ganz kurz, ich muss noch eins sagen, weil der NATO-Generalsekretär Rutte ist jetzt im Grunde mein neuer Lieblingspolitiker, denn er hatte vor dem NATO-Gipfel an Donald Trump eine SMS oder irgend sowas geschickt, ja, und ich muss Ihnen die vorlesen, weil es ist ja toll, dass man heute kriegt man ja alles, kann man ja alles nachlesen. Donald, du hast uns zu einem wirklich, wirklich wichtigen Moment für Amerika, Europa und die Welt geführt. Du wirst etwas erreichen, was kein amerikanischer Präsident seit Jahrzehnten geschafft hat. Vielleicht ist Mark Rutte einfach der größte Schleimer Europas oder der lustigste Typ, den man sich überhaupt vorstellen kann. Eins von beiden.
Naja, oder so ein Typ wie Jean-Claude Juncker halt, der ehemalige EU-Kommissionschef.
Der hat doch immer alle angefasst, der hat doch allen immer ins Gesicht gefasst.
Genau, und der zu seiner Zeit, eben in der ersten Amtszeit Donald Trump, den auch komplett über den Tisch gezogen hat, indem er ihm gesagt hat, ja klar Donald, wir kaufen dein Soja. Und dann ist er rausgegangen und gesagt, wir kaufen es halt nicht, aber das merkt er eh nicht mehr. Weil er hatte seinen Moment der Freude, als Juncker vor der Kamera sagte, wir kaufen das Zeug. Und danach war alles sowieso egal. Trump lebt von Moment zu Moment und darum muss man ihm schöne Momente machen. Insofern finde ich, ja, wir leben in einer irrsinnigen Welt, aber ein paar Dinge in dieser Welt, und jetzt kommen wir vielleicht mal zum ernsten Teil des Abends, ein paar Dinge in dieser Welt sind ja real.
Ja, aber lassen Sie mich, das würde
also
ich...
Also der Angriffskrieg,
ja. Lieber Kollege, stoppen Sie doch mal, Sie reden immer so viel. Ich würde an dieser Stelle gerne mal übernehmen. Don't talk when I interrupt. Sie kennen den alten Spruch, ja? Reden Sie nicht, wenn ich Sie unterbrechen will. Das Problem bei Trump ist doch, Sie haben doch vollkommen recht eben, als Sie gesagt haben, dem können Sie alles erzählen, Hauptsache er geht mit einem guten Gefühl nach Hause. Gefährlich wird es natürlich, wenn dann so ein Manipulationskönig wie Benjamin Netanyahu in die Ecke kommt und ihm sagt, Donald, du musst unbedingt den Iran angreifen. Nie war die Situation günstiger als jetzt. Du wirst als großer Friedensfürst in die Geschichte eingehen, Donald. Tu es, wirf deine große, große Bombe, die überhaupt nur du hast, die größte Bombe der Welt, Donald, hast doch nur du. Wirf sie über den Iran und mach dich zum König des Friedens. Und Donald denkt so, ja Mensch, scheiße, der hat ja recht, ist ja Wahnsinn, das mache ich. Da hört der Spaß dann natürlich echt auf, weil Netanyahu ist leider viel, viel gefährlicher und auf seine Weise viel verrückter als der gute, lustige Holländer Mark Rutte.
Also Sie haben recht, Netanyahu, begnadeter Manipulator oder meinetwegen Politiker, aber gerne auch Manipulator, da gehe ich mit. Aber bestimmt ist in dieser Welt aus Irrsinn, die wir jetzt hinreichend beschrieben haben, mit dem Epizentrum von Donald Trump, manches in dieser Welt ist ja real. Also angefangen beim, kommen wir vielleicht auch noch drauf, russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, der ist ja real. Also, und der bedeutet ja etwas für andere NATO-Staaten auch. Und daher kommt jetzt der Wunsch, sich doch ein bisschen besser zu wappnen. Und genauso real, um auf den Iran zu kommen, genauso real war doch offenkundig auch das Bestreben des Iran, atomwaffenfähiges Uran so anzureichern, dass man daraus eine Bombe bauen kann und parallel, genauso real, die Versuche und ziemlich erfolgreichen Versuche, entsprechende Trägerraketen zu bauen und zu entwickeln, mit denen man dann, Achtung, wohin schießen kann, bestimmt nicht in die USA, aber eben nach Israel.
Ich würde dem widersprechen. Das ist ja genau der Punkt. Das ist ja genau das, worüber wir jetzt, ich finde, offensichtlich zu spät reden, weil wir reden über das Thema jetzt, nachdem diese Angriffe stattgefunden haben. Wir hätten über diese Frage mal vorher so gründlich reden sollen. Es gibt ja verblüffend viele und doch relativ präzise Informationen, die dem, was Sie da sagen oder zumindest was Sie implizieren, ganz klar widersprechen. Ich meine, das zentrale Thema ist doch, dass diese Angriffe jetzt, die da stattgefunden haben, die waren kontraproduktiv, die waren unsinnig und sie waren rechtswidrig. Ich meine, alles, was man dagegen sagen kann, kann man gegen diese Angriffe und muss man gegen diese Angriffe sagen.
Augstein, jetzt haben Sie aber wirklich alle Register gezogen. Kontraproduktiv, rechtswidrig, unsinnig. Da komme ich ja gar nicht hinterher. Also unsinnig im Sinne von man kann gar nicht sicher sein, ob das iranische Atomprogramm damit wirklich maßgeblich zurückgeworfen worden ist, weil es so tief in die Erde verbuddelt war, dass womöglich selbst diese amerikanischen Waffen, diese bunkerbrechenden Bomben, die nur die Amerikaner haben, das erreichen konnten. Ja, könnte sein. Wahrscheinlich kann es keiner ganz genau sagen. Daher kommt ja auch diese Kakophonie der eigenen US-Geheimdienste zustande, wo die einen sagen, doch, doch, wir haben da mächtig aufgeräumt. Und die anderen sagen, so genau können wir das eigentlich gar nicht wissen. Kontraproduktiv, da hätte ich jetzt schon meine Zweifel. Da würde ich dagegen halten und sagen, wenn man sieht, unter welcher Schockstarre das iranische Regime danach steht, offenkundiger steht, dann kann das nicht kontraproduktiv gewesen sein. Kontraproduktiv gewesen wäre es, wenn es sich in einen gigantischen mittleren Nahen Osten Flächenbrand entwickelt hätte am ersten Tag danach. Und kann rechtswidrig ist vielleicht mit das Spannendste. Nur einen Satz dazu. Ja.
Ganz kurz. Lassen Sie uns ganz kurz, bevor Sie weiterreden, bei kontraproduktiv bleiben. Kontraproduktiv meine ich, 2015 hat unter Obama es diesen Plan gegeben, diesen Vertrag mit dem Iran, ja, die Atomsachen da zu kontrollieren und so. For better or for worse. Aber es gab den Vertrag, es gab Kontrollen, die waren dann mal besser, mal schlechter. Aber es gab sozusagen ein Vertragsverhältnis mit dem Iran, das hat Trump gekündigt unter Druck von Netanyahu, der an Verträgen und Kontrollen gar nicht interessiert war, sondern der mit Waffen Fakten schaffen wollte. Wenn also nicht der letzte Atomforscher im Iran jetzt schon tot ist und wenn nicht auch jede Zentrifuge und alles, was es überhaupt noch gibt, weg ist aus dem Iran und vernichtet und tot ist, dann wird doch spätestens jetzt die iranische Führung beschließen, wir brauchen unbedingt diese Atombombe. Wo ja, und da haben Sie recht, das hatten Sie eben gesagt, es gibt ja eine Experte sagt so, der andere sagt so, es gibt ja einen Streit darüber, ob die überhaupt eine Bombe gebaut haben oder ob sie das überhaupt wollten, ob sie sich dazu entschlossen haben, das wissen wir ja gar nicht. Es ist ja sozusagen gar nicht, aber jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass sie, also wenn ich die Iraner wäre, würde ich jetzt alles daran setzen, wirklich diese Bombe zu haben. Weil man sieht, dass die Israelis einfach angreifen, einfach quasi aus dem blauen Himmel heraus, ohne dass irgendwas sich geändert hat. Also wenn es einen Grund gibt, eine Bombe zu bauen, dann haben die Israelis und Trump den Iranern jetzt diesen Grund gegeben, ehrlich gesagt. Das meine ich mit kontraproduktiv.
Auch schon der wichtigste Satz in Ihrer Einlassung war, wenn ich die Iraner wäre. Ja, wenn Sie die Iraner wären, dann würden Sie das jetzt vielleicht so machen. Aber Sie sind halt nicht die Iraner, sondern die Iraner sind die Iraner. Und jetzt werden wir ja sehen, was passiert. Möglicherweise, und das ist alles natürlich nur Spekulation, ist das aber auch so etwas wie eine echte rote Linie. Und die Israelis haben gezeigt, da geht ihr nicht drüber. Und jedes Mal, wenn ihr es neu versucht, kommen wir wieder. Das können Sie jetzt für, kommen wir auch noch zu, völkerrechtswidrig, aggressiv, so geht das nicht, halten. Aber in einer machtpolitischen Kommunikation, wir wollen verhindern, dass ihr über diese rote Linie geht und wir sind bereit, nahezu alles zu tun, um es zu verhindern, war das jetzt ein ziemlich wichtiger Moment. Wie gesagt, ich betrachte das jetzt nochmal, wenn man so will, wertfrei, moralfrei, wenn das überhaupt geht. Aber weil wir ja bei dem Begriff kontraproduktiv waren und der ist ja ein... Ja. Terminus technicus, das heißt moralfrei, glaube ich nicht, dass das nach hinten losgeht, in Anführungsstrichen, also kontraproduktiv ist, sondern dass da noch mal etwas, wenn man so will, klar gemacht worden ist, was vielleicht in den letzten Jahren nicht mehr so klar war. Wie entschlossen nämlich die Israelis und in diesem speziellen Fall auch ihre Verbündeten, die Amerikaner, technisch, militärisch und politisch sind, zu verhindern, dass es eine Atombombe in den Händen der Mullahs gibt.
Ich finde es so interessant, dass alle davon ausgehen, dass wenn es diese Atombombe gäbe, ja, ich erlaube mir jetzt mal diese Parenthese, dass die Iraner die dann sofort auf Israel abwerfen würden. Das finde ich auch eine ganz merkwürdige Vorstellung. Ich finde, jetzt im Moment sieht man ja, dass die Iraner machen doch jetzt gerade das Schlimmste, was sie aus Sicht von Netanyahu machen können. Sie verhalten sich total vernünftig. Sie sagen irgendwie, wir sind bereit weiter zu verhandeln.
Nee, Augstein, das ist Zynismus.
Nein, Entschuldigung. Das ist, naja.
Also
ist
was würden Sie denn, nee, da muss ich jetzt einmal dazwischen gehen. Ein Land, das wie der Iran einem anderen Land wie Israel und seinem Volk, den Juden, die komplette Vernichtung androht und diese Drohung als maximales Ziel in seine Staatsdoktrin, wenn man so will, und Glaubensdoktrin reingeschrieben hat, dem müssen sie einem solchen Regime einiges zutrauen, wenn es eine Atomwaffe bekäme. Auch den Einsatz dieser Atomwaffe, weil ja das oberste Ziel eben die Vernichtung dieses anderen Landes und seines Volkes ist.
ich höre Sie und will da auch jetzt gar nicht polemisch drüber wischen, was nur... Wir haben zwischen Ost und West immer auf das Gleichgewicht des Schreckens gesetzt und gesagt, du hast eine Atomwaffe, ich habe eine Atomwaffe, also benutzen wir sie beide nicht. Die Iraner wissen, dass die Israelis Atomwaffen haben auf den U-Booten, die die Deutschen ihnen geliefert haben, die sozusagen also in Sicherheit sind. Und wenn die Iraner eine Atomwaffe auf Israel schießen, sind sie selber sowas von weg vom Planeten. Das wissen die auch. Und mich wundert, dass man sozusagen glaubt, dass die so irrational sind. Und ich mache sie jetzt nochmal darauf aufmerksam. Im Moment verhalten sich die Iraner total rational. Sie haben eben nicht den Nahen Osten mit Krieg überzogen. Wahrscheinlich können sie das auch gar nicht, weil sie militärisch dazu gar nicht in der Lage sind. Das aber sie verhalten sich halt nicht. Naja, aber sie sind offensichtlich nicht irrational. Merken Sie den Unterschied nicht? Also wenn die so irre wären, wie der Springer Verlag sie darstellt oder wie unsere Bundesregierung sie darstellt oder wie vielleicht auch Sie denken, dass sie sind, dann hätten die sich doch jetzt ganz anders verhalten müssen. Die verhalten sich aber ganz vernünftig, also vernünftig im Sinne von rational. Ich mache darauf nur mal aufmerksam.
Ja, ich glaube nur, es ist eine andere Rationalität. Die verhalten sich ja jetzt nicht plötzlich wie, oh ja, stimmt, Stabilität in dieser Region wäre doch besser als das, was wir jetzt die letzten 20 Jahre gemacht haben, nämlich mittels Hisbollah, Hamas und Houthi die maximale Destabilisierung dieser Region herbeiführen zu wollen, sondern die machen sich doch jetzt rational, wie sie es nennen, also sie halten die Füße still, weitgehend, weil sie Schiss um ihre Macht haben. Weil sie wissen, wenn sie jetzt auch noch anfangen, einen richtigen Krieg mit Israel zu führen, dann läuft ihnen die Bevölkerung endgültig weg, dann macht ihnen die Straße das Regime kaputt. Und zwar die iranische Straße.
Also, und das Land, was sich so verhält, die würden aber eine Atombombe auf Israel werfen und dann die eigene Vernichtung garantieren? Die merken schon, dass da irgendwas nicht stimmt. Nicht? Ich glaube, Entschuldigung, bei aller Liebe, alle haben sich daran gewöhnt zu sagen, der Iran ist irre und wirft sofort die Atombombe, um die Juden alle zu vernichten. Ich persönlich glaube das gar nicht. Ich glaube, dass das eine Chimäre ist, die aufgebaut wird von Leuten wie Netanyahu, weil sie das brauchen in ihren innenpolitischen Konflikten, brauchen sie sozusagen diesen aufgeblasenen äußeren Feind. Denn in Wahrheit, und den Gefallen tue ich Ihnen jetzt auch noch, Netanyahu ist doch praktisch der Putin des Nahen Ostens. Der muss doch Krieg führen und immer weiter neuen Krieg führen, weil er in dem Moment, in dem er Frieden macht, bei sich zu Hause abgeräumt wird. Der wird nicht erschossen wie Putin. Wenn der aufhört mit dem Krieg, wird er vermutlich am nächsten Morgen nicht mehr aufwachen, weil irgendeiner ihn aus dem Weg räumt. Aber Netanyahu wandert dann in den Knast wegen seiner ganzen Korruptionsvorwürfe. Das heißt, der ist gezwungen, immer weiter zu eskalieren. Und deshalb meine ich im Moment, in diesem Konflikt kommen mir die Iraner bei all ihrer Widerwärtigkeit rationaler vor als Netanyahu. Sorry.
Naja, das ist jetzt schon wirklich echt unterste Schublade, Augstein.
Ja, manchmal muss man auch mal ganz nach unten
Putin greifen. Und Netanyahu in eins zu setzen. Der eine hat gar keine Innenpolitik, Putin. Wenn der wählen lässt, hat er die Wahlen vorher manipuliert. Das werden sie nicht im Ernst von Israel behaupten. Das heißt, Netanyahu könnte jederzeit abgewählt werden, wenn sich denn eine Mehrheit gegen ihn fände, was ich bislang leider, würde ich auch sagen, nicht in der letzten Zeit herausgestellt hat. Und noch einmal, Wladimir Putin bombardiert mit Vorliebe mit seinen Raketen Wohnhäuser. Hohe Wohnhäuser, wo möglichst viele Menschen drin wohnen, einfach um die Bevölkerung zu terrorisieren. Wenn sie das in eins setzen und gleichsetzen mit dem, was die Israelis und die Amerikaner mit den iranischen Atomanlagen versucht haben, dann sagt das, Entschuldigung, eine Menge über sie und nichts über das, was da abkommt.
Also erstens habe ich das gar nicht gleichgesetzt, aber
Sie haben gesagt, Netanyahu sei der Putin des Nahen Ostens.
Ja, weil er Krieg führt.
Das würde ich jetzt für eine
in
Maßen Gleichsetzung halten.
Er hat einen Augstein. Natürlich, Entschuldigung, er hat einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg angefangen. Da sind wir jetzt beim Thema rechtswidrig. Also ich habe jetzt wirklich viel gelesen und ich habe einen einzigen Völkerrechtler irgendwo gelesen, der zitiert wurde, der gesagt hat, mit Biegen und Brechen kann man das irgendwie völkerrechtlich noch rechtfertigen, was da passiert ist. Alle anderen, also die weitaus überwiegende Meinung, zumindest der Leute, die ich gelesen habe, sagen, es ist ganz eindeutig ein Völkerrechtsbruch, weil eben Israel kein Recht hatte, auf einen Angriff zu reagieren, denn er hat es nicht gegeben, und auch kein Recht hatte, sich zu verteidigen gegen einen bevorstehenden Angriff, weil einfach kein Angriff bevorstand. Insofern ist natürlich Netanyahu der Putin des Nahen Ostens, denn Putin hat auch einen völkerrechtswidrigen Krieg angefangen gegen die Ukraine.
Oh.
Sorry, ja, ist so.
Also jetzt hört's echt auf. Ich finde diesen Angriffskrieg mit dem, was Netanyahu veranstaltet hat, mit Hilfe der Amerikaner, noch einmal gleichzusetzen, ist wirklich beyond any limit. Das geht einfach nicht, Augstein. Das wissen Sie auch selbst. Das sind zwei so unterschiedliche Motivlagen, zwei so unterschiedliche Urheber und in Anführungsstrichen Täter oder Koalitionen, die das unternommen haben, das können sie nicht in eins setzen, selbst wenn es einen gemeinsamen Nenner geben sollte, der da lautet, mit dem Völkerrecht ist das mutmaßlich das eine überhaupt nicht und das andere nur mit sehr viel Argumentation vereinbar. Sie könnten auch sagen, das ist total identisch, was die beiden da machen, weil da werden in beiden Fällen Haubitzen benutzt. Das ist sinnlos, was sie da sagen. Die spannendere Frage ist doch, wenn wir beim Völkerrecht sind, und ich glaube auch, dass das, was Netanyahu, die Israelis und die Amerikaner gemacht haben, mit dem klassischen Völkerrecht, so wie es aufgeschrieben steht, nicht vereinbar ist. Es gibt kein UN-Mandat dafür und, was da so die Kriterien sind. Aber was bedeutet das? Musste man es deshalb unterlassen? Dann müsste man zurückblicken in die Geschichte und dann hätte man eine ganze Menge Sachen unterlassen müssen, die auch nicht vom Völkerrecht gedeckt waren, wo wir aber alle gefunden haben, doch, das ist ganz gut. Und dann sind sie eben doch in so einer Abwägungsgeschichte und nicht in einer schwarz-weiß, alles, was nicht mit dem Völkerrecht identisch oder konform geht, ist gleichzusetzen und ist von gleichermaßen von
übel. Aber lieber Kollege Blome, also erstens sind wir beide keine Juristen, insofern ist ein bisschen, das sage ich jetzt mal so als salvatorische Klausel.
Also
ja?
Ich komme schon vom Völkerrecht her, so wie Annalena Baerbock. Ich komme vom Völkerrecht her.
Hat sie das so gesagt? Ja, das ist lustig, das ist so wie Helmut Kohl, ich war immer gut in Hölderlin. Man kann doch über dieses Thema juristisch reden und politisch. Und politisch bin ich sofort bei Ihnen, dann können wir über alles reden und ob man das irgendwie verstehen kann oder nicht, keine Ahnung, ist eine andere Debatte. Ich fürchte nur rechtlich ist diese Debatte ganz kurz. Da war das vermutlich objektiv, soweit Recht auch im eigenen Rahmen objektiv sein kann, ein völkerrechtswidriger Angriff. Genauso wie der, den Putin auf die Ukraine gemacht hat. Genauso wie der, den die Amerikaner seinerzeit auf den Irak gemacht haben. Wir reagieren auf all diese Angriffe anders, weil der politische Kontext ein anderer ist. Die Amerikaner sind dafür überhaupt nicht belangt worden. Es hat einfach, hatte gar keine Konsequenzen. Einfach keine, weil es die Amerikaner sind. Bei Putin machen wir Sanktionen bis zum Mars und ich weiß nicht was und jetzt soll er auch noch vor irgendeinem Tribunal erscheinen und keine Ahnung. Und bei den Israelis wird irgendwie so ein bisschen geschimpft und gemosert, aber in Wahrheit ändert es auch nichts, weil das irgendwie unsere Freunde und Verbündeten sind und außerdem kann sich Netanyahu immer auf den Holocaust berufen, was er ja auch fleißig macht. Das heißt, politisch wird der gleiche juristische Sachverhalt jeweils unterschiedlich bewertet. Ich meine, den Unterschied verstehen Sie auch, oder?
Also politisch wird es eindeutig unterschiedlich bewertet. Ich glaube aber auch, dass es juristisch unterschiedlich bewertet werden würde, ob sie zum Beispiel Krieg gegen die Zivilbevölkerung führen, und das tut Wladimir Putin, um die Moral der Zivilbevölkerung zu brechen, um das Land zu erobern, oder ob sie das machen, was Netanyahu gemacht hat. Da sollten selbst Sie sehen, dass so etwas vor Gericht unterschiedlich bewertet würde, selbst wenn es eine Gemeinsamkeit hätte, nämlich das Völkerrecht übertreten zu haben.
Mein Punkt ist doch eigentlich ein anderer. Mein Punkt ist, durch das, was Netanyahu gemacht hat und dadurch, wie Trump ihm jetzt zugestimmt hat und letztlich der ganze Westen ihm zustimmt und sogar unser geliebter neuer Bundeskanzler sagt, die Israelis machen die Drecksarbeit für uns, immer noch mal ein schöner Begriff, den man sich auch noch mal auf der Zunge zergehen lassen kann. Dadurch ist meiner Meinung nach das Völkerrecht annihiliert. Es gibt im Prinzip kein Völkerrecht mehr. Ach, es ist ein für alle Mal
das
vorbei.
Ist doch Unfug. Was hätten Sie dann nach jedem Krieg der letzten 30 oder 40 oder wenn man so ganz weit zurückgehen will, seit 1949 sagen können, der natürlich in aller Regel auch ohne, wie soll man sagen, Einhaltung des Völkerrechts zustande gekommen ist. Das Völkerrecht ist halt nicht etwas, an das sich alle halten wollen. Es ist sogar etwas, das der Täter zu seinen Gunsten manipulieren kann beziehungsweise ausnutzen kann, weil, nehmen wir jetzt einen speziellen Fall, oder nein, nehmen wir beide Fälle, weil die USA und Russland im UN-Sicherheitsrat sitzen und verhindern können, was ihnen nicht passt. In Ausübung des Völkerrechts. Ja, es gab halt kein Mandat für zum Beispiel den Angriff der NATO auf Serbien, um die Massaker an den muslimischen Bosniern zu verhindern, weil Russland das nicht wollte. Und dann hat man es trotzdem gemacht, hat das Völkerrecht formal mutmaßlich gebrochen. Zumindest dachten das viele Experten damals. Und richtig war es trotzdem. Es war sogar juristisch richtig, finde ich zumindest, wenn man das, wenn man so will, richtig verstehen möchte. Also, dass das Völkerrecht nunmehr endgültig im Eimer sei, ist Quatsch. Und ich bin überrascht, dass sie da so eine Freude dran haben, das so in den Raum zu stellen.
Ich habe daran keine Freude. Ich finde es nur wichtig, dass wir uns klar machen, dass solche Aktionen wie diese es sind, weshalb der sogenannte globale Süden mit dem Finger auf den Westen zeigt und sagt, ihr haltet euch an eure eigenen Regeln nicht, ihr haltet euch an eure eigenen Maßstäbe nicht. Ihr erzählt uns, wie wir den Konflikt zwischen Pakistan und Indien klären sollen. Ihr erzählt uns, wie wir uns im chinesischen Meer verhalten sollen. Ihr erzählt uns dies, das, Ananas, aber für euch gelten diese ganzen Regeln nicht. Das ist doch das. Also ich finde, dass das heute in der Welt, in der wir leben, ein größeres und anderes Problem ist als vor 20 oder 30 Jahren, weil damals die Welt in einem viel stärkeren Maße vom Westen und von Amerika geprägt und beherrscht wurde. Heute in einer multipolaren Welt ist es umso wichtiger, dass der Westen sich an seine eigenen Maßstäbe hält, denn nur dann kann er den Rest der Welt auch auf diese Maßstäbe verpflichten. Wenn der Westen diese Maßstäbe auf eine so eklatante Art und Weise mit Füßen tritt, muss er gar nicht mehr versuchen, mit den Chinesen über das Völkerrecht zu reden. Sorry, also wir leben heute in einer anderen Welt.
Ja, mit den Chinesen über das Völkerrecht zu reden, ist so eine Sache. Witzigerweise haben sich die Chinesen, kleiner Exkurs, ja an die WTO-Regeln, also das Völkerrecht für den Welthandel, zumindest in bestimmten Teilen durchaus gehalten. Also vielleicht geht es auch. Also ich glaube eher, das Völkerrecht, so wie wir uns das so vorstellen, ist ein Ziel und keine Gegenwartsbeschreibung. Und das war es noch nie.
Sie meinen, Blome, völkerrechtlich ist der Weg das Ziel?
Ja. Auf eine Art ist der Weg das Ziel.
Ich wollte so sagen, weil es ist nur, weil das schien mir jetzt eine geniale Überleitung zu unserem nächsten Thema, was ein bisschen fröhlicher ist als das erste, nämlich Fahrradfahren in Berlin und Autofahren in Berlin, obwohl das,
das
ist auch
ein bisschen
Krieg.
Das ist nicht fröhlich.
Es ist eigentlich
ernster als ganz viele andere Sachen.
Es ist eigentlich wie Krieg. Ein bisschen ist es wie Krieg. Ich nehme es zurück. Es ist nicht fröhlich. Es ist wie Krieg. Jedenfalls gibt es also diese Initiative Autofrei, Berlin Autofrei oder Autofreie Stadt oder sowas. Und die wollen das Autofahren im Berliner S-Bahn-Ring, und ich habe jetzt immer gelesen, das ist eine größere Fläche als Manhattan, das steht dann in jedem Artikel, ja, ist größer als Manhattan, also größer als Manhattan, das Autofahren verbieten, aber nicht nur das Autofahren, sondern überhaupt das Fahren mit Verbrennern. Ich dachte, ist doch kein Problem, fahre ich Motorrad, macht mir gar nichts, stelle fest, nein, Motorräder dürfen auch nicht fahren. Also, und das Verfassungsgericht, aber ich glaube nur das Berliner Verfassungsgericht, hat den Weg freigemacht für so eine Gesetzesvorlage, weil es eine Volksabstimmung gibt und keine Ahnung, egal, jedenfalls, wenn dann irgendwann es eine Volksabstimmung gegeben haben wird und genug Leute zugestimmt haben werden, kann man in Berlin nicht mehr Auto fahren. Wie finden Sie das?
Ja, wie finde ich das, Augstein? Das finde ich wie die Radfahrer, die bei Rot immer rüberfahren und sich dann darüber aufregen, dass sie angehupt werden. Das finde ich, wie ein Fußgänger es findet, wenn er von Autos irgendwie auf dem Zebrastreifen fast ungenietet wird, weil der Autofahrer nicht mehr hinguckt, dass das ein Zebrastreifen ist. So finde ich das. Okay. Das finde ich richtig doof. Ist doch vollkommen geistesgestört, eine Stadt zwangsautofrei machen zu wollen. Das ist jetzt echt. Ich habe das Gefühl, ich lebe in der DDR, da waren die Städte auch meistens zwangsautofrei, haha, weil es nämlich keine Autos gab und wenn ja, dann fuhren sie halt nicht so gut. Also, was ist der Sinn davon? Ja,
komisch, das ist interessant.
Ich hätte, wenn es Umweltschutz wäre, CO2-Vermeidung, immerhin, Verkehr, ein großer CO2-Produzent, also klimaschädlicher Produzent, dann müssten sie ja E-Autos zulassen. Ach, turns out, E-Autos sind gar nicht zugelassen. Kann es Umweltschutz also nicht gewesen sein? Was ist es dann, Augstein?
Also erstens stimmt das nicht, weil tatsächlich, was Feinstaub angeht, ich habe mich nämlich beschäftigt mit dem Thema, der Feinstaub kommt von den Rädern und von den Bremsen und die da wird genauso viel von ausgestoßen von Elektroautos wie von Verbrennern.
Machen die da auch das Kohlekraftwerk nebendran zu?
Nein.
Was mitten in der Stadt steht? Jetzt langt's aber echt, hallo. Augstein. Sie können doch nicht ein totales Fahrverbot für eine Millionenmetropole
und das mit ist doch
Feinstaubbelastung.
Psst, ruhig, Brauner, ganz, ganz entspannt. Und,
nee, ich krieg jetzt Puls, Ja,
genau, er gibt ihm einen Sack Hafer. Nein, jetzt warten Sie doch mal ab. Das ist doch interessant, dass Sie sind der Meinung, eine Millionenstadt muss auch eine autogerechte Stadt sein.
Nein,
das ist offensichtlich.
Stopp. Sie drehen jetzt das Ding um. Ich möchte von Ihnen wissen, was der Sinn und Zweck dieser Veranstaltung wäre.
Das Leben, das sage ich Ihnen, das Leben in der für die Leute, die in der Stadt wohnen, lebenswerter zu machen, weil sie auf die Straße gehen können, weil Kinder auf der Straße spielen können, rumlaufen können, ohne Angst zu haben, immer umgenietet zu werden. Das ist die Antwort liegt doch auf der Hand.
Natürlich, also Sie glauben, dass in der 4-Millionen-Stadt Berlin 4 Millionen Menschen in Angst davon leben, auf der Straße umgenietet zu werden. Und deshalb müssen wir die Autos jetzt da rauskehren. Ist es das, was Sie sagen wollen?
Die erste Frage, die Sie mir gestellt haben.
Frage.
Nein. Nein, die erste Frage war doch eine ernst gemeinte Frage. Diese Frage ist doch in der Art und Weise, wie Sie sie jetzt stellen, offensichtlich polemisch. Warum ist in Ihrem Kopf drin die Idee, dass eine Stadt eine Autostadt sein muss? Warum ist nicht möglich, sich vorzustellen, dass es, worum geht es in der Stadt? Es geht darum, dort zu leben und sich zu bewegen. Und Bewegung gehört zum Leben irgendwie so dazu. Warum ist Bewegung mit dem Auto? Warum ist Bewegung in der Stadt nicht mit Fahrrad, mit dem Bus, mit der Straßenbahn und so? Jetzt mal ohne Spaß, jetzt auch völlig unpolemisch. Ich meine, wir sind doch beides alte weiße Männer. Wir haben eine Sendung bei RTL, wo wir mit dem Auto durch Berlin fahren, was ja nun auch schon ziemlich irre ist. Ja, zwei Männer im Verbrenner. Also ich bin wirklich jetzt, ich habe einen Oldtimer, der verbraucht zu viel Benzin, das wollen Sie gar nicht wissen. Ich bin wirklich jetzt unverdächtig hier. Und ich frage Sie trotzdem, warum kann man nicht sich die Stadt vorstellen ohne Autos? Ich kann das total gut, mir fällt das überhaupt nicht schwer. Und die Regelung, die da vorgeschlagen wird, ist super vernünftig. 12 Fahrten im Jahr sind erlaubt, ja, Lieferfahrten sind sowieso erlaubt.
Aber Sie brauchen noch einen Blockwart.
Was wollen Sie? Taxis, es gibt Taxis. Es gibt, was brauchen Sie?
Sie brauchen noch einen Blockwart und die Autostasi, die immer schön guckt, ob Sie auf Ihrer 12er-Karte nicht schon 13 Mal abgeknipst haben.
Ja, es gibt Polizisten, gibt es, das haben Sie schon mitbekommen. Komisch, Sie können das Thema nur polemisieren.
Nein, warum ich kann es nicht polemisieren. Ich versuche in aller Bescheidenheit, Sie kennen mich gar nicht, wenn ich polemisch bin. Ich versuche in aller Bescheidenheit auf die Unstimmigkeiten und die Widersprüchlichkeiten, um es mal vornehm auszudrücken, dieser versuchten Regelung hinzuweisen. Und auf Ihre Frage eingehen, kann ich mir eine Stadt ohne Autos vorstellen? Ja, aber warum muss ich das? Also nur, weil ich es mir vorstellen kann, ist es ja noch nicht richtig. Und könnten
aber wir, Autos also, verbrauchen irre viel Platz. Ist doch Unsinn. Gucken Sie, wenn ich hier rausgucke aus dem Fenster, ich bin bei mir zu Hause, die ganze Straße ist vollgeparkt. Sie wissen genauso gut wie ich, habe es jetzt nochmal nachgelesen, Autos stehen im Schnitt 23 Stunden am Tag rum. Es ist natürlich echt geisteskrank in der Stadt, wo der Platz eng ist, wo die Leute sich bewegen wollen, wo Menschen unterwegs sind, die alles vollzustellen mit Autos ist, wenn Sie das neu erfinden würden, eine Stadt, würden Sie doch auf diese Idee gar nicht kommen. Wenn wir jetzt Städte neu planen würden auf dem Mars, würden wir doch nicht den motorisierten Individualverkehr planen. Das ist doch, weil es eine Idee ist, die sich entwickelt hat im Laufe der Zeit und jetzt ist es Zeit, aus dieser Idee wieder auszusteigen. Entschuldigung, ich finde, es hat selten eine sinnvollere Initiative gegeben als die und vor allen Dingen selten eine größere Ohrfeige für die Politik, egal von welcher Regierung oder welcher Partei, weil die kriegen diesen Wandel einfach nicht gebacken. Die können ja nicht mal genug Radwege bauen in Berlin. Es ist wirklich peinlich. Also muss so eine Initiative kommen. Ich finde es super. Ich unterstütze das.
Das glaube ich Ihnen nicht, Augstein, dass Sie das unterstützen werden. Das glaube ich Ihnen einfach nicht, weil das so talibanesk ist. Es ist so maßlos und ohne Augenmaß, dass auf Sicht die Zahl der Autos in den Städten eher kleiner als größer werden muss, dass auf Sicht Autoverkehr es schwerer haben wird und in seinen Ausbreitungsmöglichkeiten eher beschränkt werden wird im Vergleich zu anderen Formen der individuellen Fortbewegung von öffentlichem Nahverkehr bis Fußgängerzone, ist doch auch offensichtlich. Aber jetzt den Leuten zu sagen, wir nehmen euch die Autos weg, beziehungsweise wir enteignen euch, weil benutzen könnt ihr sie dann halt nicht mehr. Dann könnt ihr nur noch aus der Stadt wohnen. Ihr wohnt aber blöderweise in der Stadt. Das stößt so den normalen Leuten so vor den Kopf. Und das meine ich jetzt mal ernst. Was sollen die normalen Leute denken von den Typen, die das jetzt vorschlagen oder dann von ihnen, die sagen, ist doch eine super, super Idee. Und in mein Ferienhaus in Südsonstwo oder in meine Datsche in der Uckermark komme ich ja immer noch. Was sagen solche Vorschläge in ihrer Radikalität und in ihrer Ablehnung bestimmter Lebensformen, die ja auch nicht immer nur frei gewählt sind, den Leuten, die auf ihr Auto angewiesen sind, weil sie in der Stadt von A nach B wollen? Und bis in Berlin der öffentliche Nahverkehr so ist, dass sie ihn nutzen können wie Individualverkehr, daher der Name. Vergehen doch noch 2 Milliarden Jahre. Jetzt hören Sie doch mal auf.
Ja, das ist einfach Quatsch, was Sie da sagen, weil es gibt ganz wenig Städte in Deutschland, wo der ÖPNV so gut funktioniert wie hier ja, und es ist noch nicht gut genug. Und da kann man noch eine Menge machen. Da kann man noch eine Menge machen, bin ich völlig
Sie können nicht eine Menge machen. Aber Sie können sehr lange etwas machen und es wird sich nicht mehr maßgeblich was verändern, weil es schon sehr, sehr gut ist. Aber trotzdem, es gibt auch einen Unterschied zwischen öffentlichem Nahverkehr in einer gewissen Taktung mit Anschlüssen oder nicht Anschlüssen und Individualverkehr. Das ist doch ein Unterschied. Sie können doch nicht sagen, du brauchst dein individuelles Auto nicht mehr, nimm doch die Öffis.
Doch, Und als man den Leuten gesagt hat, irgendwie, ihr dürft im Restaurant nicht mehr rauchen, haben auch zuerst alle gesagt, ihr geht doch gar nicht und so. Heute kann sich kein Mensch mehr vorstellen, zu rauchen. Ich sage Ihnen, wenn hier diese ganzen Parkplätze wegkommen und hier werden Bäume gepflanzt und Bänke hingestellt und so, dann kann sich in 30 Jahren kein Mensch mehr vorstellen, dass hier Autos gefahren sind. Ich glaube, Sie unterschätzen sozusagen die Anpassungsfähigkeit von Leuten und die Politik unterschätzt auf jeden Fall die Notwendigkeit dieses Themas. Also, weiß nicht. Aber und vielleicht werde ich auch altersradikal. Kann auch sein. Ja. Weil Sie eben gesagt haben, talibanesk.
Ich würde mich freuen, wenn dieses Volksbegehren tatsächlich zur Abstimmung käme und wenn es auch das Quorum schaffen würde. Denn man muss ja eine gewisse Zahl von Stimmberechtigten überhaupt an die Urne bringen und dann müssen die damit Ja stimmen, damit das Wenn überhaupt gelten kann. Aber dann würde ich jetzt einmal hoffen, dass die anderen Leute aufstehen und sagen, ihr habt echt nicht mehr alle Schrauben im Zaun. Und hingehen und mit Nein stimmen und nicht nur darauf setzen, dass das schon wieder am Quorum, also an der schieren Zahl der Teilnehmenden scheitern wird, weil die dann zu klein ist, sondern dass ein Teil der Stadt der anderen, dem deutlich kleineren Teil, glaube ich, in dieser Stadt sagt, ihr spinnt. Es tut mir leid. So kann man nicht eine 4-Millionen-Stadt organisieren mit solchen radikalen Schritten. Das würde ich mir wünschen, denn ja, die meisten dieser Volksbegehren scheitern ja tatsächlich nur am Desinteresse der Teilnehmenden.
Blume, das ist doch toll. Ich kann mir schon vorstellen, wie Sie als Anführer sozusagen der Gegenbewegung dann in einer Demonstrationskette laufen mit einem riesigen Banner, was Sie festhalten. Autofrei Berlin, ich glaub, ich spinne. Also ja, machen Sie das. Sie werden dann auch altersradikal, nur halt auf der falschen Seite.
Sie wissen aber, dass die Grünen und die ganze progressive Truppe, sag ich mal, um nichts anderes zu sagen, in Berlin eine Landtagswahl, also eine Wahl zur Regierung der Stadt Berlin, verloren haben, weil sie mit demselben Furor unbedingt eine Hauptverkehrsader schließen wollten und dreimal hin und her in einer Spielstraße mit Straßenmöbeln, wie es so schön heißt, verwandelt haben und wieder zurück und wieder hin und wieder zurück. Und am Ende waren es die Leute so leid, dass sie die Grünen zum Teufel gejagt haben. Vollkommen zu Recht. Und nichts anderes wird jetzt wieder geschehen, denn die Grünen in Berlin sind so spinnert, dass sie sich diesem Ding anschließen werden und dann quasi in dem Demonstrationszug vom Volkszorn weggefegt werden.
Blume, machen Sie noch schön ein bisschen Urlaub. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Danke und tschüss.
Wir fahren nochmal durch die Stadt. Wir fahren durch die ganze Stadt, solange es noch geht. Und wir parken. Wir parken dauernd irgendwo.
Tschüss.
Tschüss.